Hallo meine Lieben, wir sind wieder da, Alex und ich. Wir sitzen beide hier und wir reden über das, was Alex in seinem Urlaub verpasst hat an Nachrichten. Stichwort Vietnam Airlines und so weiter, der Elefant im Raum. Und Alex erzählt auch so ein bisschen was von seinem Urlaub, ne?
Genau, ich erzähle natürlich, wie ich nach Toronto gekommen bin und wieder zurückgekommen bin. Erzähle ein bisschen vom Rush-Konzert und vom Planespotting in Toronto. Und ich löse natürlich auch auf, was der Drei-Letter-Code des Flughafens Toronto Pearson mit dem KI-Song der Woche zu tun hat.
Meine Lieben,
viel Spaß.
Auf geht's.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Bist du müde?
Vielleicht ein bisschen.
Liegt's daran, dass du für eine Woche nach Kanada geflogen
Vielleicht
bist?
Vielleicht ein bisschen.
Und Party gemacht hast?
Vielleicht ein bisschen. So sind die jungen Dinger,
weißt du? So sind die jungen Dinger, ey. Meine Güte, ich wäre 50 dieses Wochenende.
Ja, also alle, die heute diesen Podcast hören, die können David zum 50. gratulieren. Er hat nämlich gestern 50. Geburtstag.
Ja, aber ich habe mich verpisst, bin nach Lappland. Ja,
und ihr könnt gerne auch seiner Frau gratulieren, die hat nämlich morgen Geburtstag. Wird auch 50, ne?
Ja, genau. Gleich alt sind wir quasi. 2 Tage ist sie jünger als ich. Und wir haben folgendes gemacht. Danke. Und wir haben folgendes gemacht. Wir haben uns ins Flugzeug gesetzt und nach Lappland geflogen. Ja. Schön mit der Discover nach Kittilä, um unseren Geburtstag in aller Stille zu genießen. Mitten im Wald mit einem Rentier vor der Tür oder so.
Das klingt gut.
Ich werde dann berichten.
Das heißt für euch aber auch schon wieder, das können wir ja schon mal direkt vorwegnehmen, es sind Wochen voller Urlaube gerade. Das heißt, nächste Woche wird dann mal wieder keine reguläre Podcast-Folge kommen.
Ja, aber ich habe schon aufgenommen. Der Klaus Radermacher hier, Dr. Klaus Radermacher, der bei uns die Serie Mobilitätsformel macht, schreibt. Und wir haben uns wirklich intensiv und lange über so Klimamythen, CO2-Rechentricks und sowas unterhalten, wenn es um Verkehrsmittel geht. Also, ich sag mal, rumgetrickst wird halt in erster Linie bei der Bahn, aber auch viel beim Umweltbundesamt und so weiter, wenn es eben darum geht, das sozusagen in Tabellen niederzuschreiben, wer da wie viel verbraucht und so pro Personenkilometer. Ist eine wirklich interessante Folge geworden. Sie geht 2 Stunden. Ja, ich habe sie schon geschnitten. Glückwunsch. Also, auch wenn Alex nächste Woche dann jetzt am Samstag nicht hier sitzt, weil ich im Urlaub bin, macht alles keinen Sinn, ich weiß, habt ihr 2 Stunden auf die Ohren. Und ich hoffe mal, ihr werdet auch einiges mitnehmen, was man dann so auch in, ich sag mal, Diskussionen mit den Freunden, mit der Verwandtschaft irgendwie im Biergarten oder sowas dann nochmal irgendwie droppen kann, wenn es darum geht, dass angeblich die Luftfahrt so klimaschädlich sei und die Bahn irgendwie so klimaneutral durch die Gegend rast.
Naja. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Ich weiß nämlich, dass das Klaus absolutes Steckenpferd ist. Ja. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und wenn wir schon gerade hier beim Zusammenfassen künftiger Spezialfolgen sind, dann können wir gerne auch nochmal die letzte Folge nochmal kurz aufgreifen. Da wart ihr nämlich gefragt.
Ja, Kalenderfolge.
Und ihr habt geliefert. Ihr habt auf jeden Fall ordentlich mit abgestimmt.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben ja zuerst gedacht, meine Güte, ey, guckt überhaupt irgendjemand, wie wir hier einen Kalender zu. Weil um ganz ehrlich zu sagen, zwischen unseren ganzen Urlauben und so weiter, ne, weil Alex geht ja dann sowieso danach irgendwann auch wieder in Urlaub und so, haben wir es einfach noch nicht geschafft gehabt, uns irgendwie ernsthaft über den Kalender und die Bilderauswahl zu
war auf jeden Fall ein bisschen auszutauschen stressiger als üblich.
Und dann haben wir gesagt, so komm, ey, wir machen das einfach im Podcast. Ja. Und es hat euch gefallen. Wir haben uns gefreut. Ihr durftet ja auch ein Motiv mit abstimmen. Und also toll, dass ihr alle mitgemacht habt.
Das war eindeutig.
Stimmen und das war wirklich sehr eindeutig. Ihr durftet das Lufthansa 100 Jahre Motiv auswählen. War
die 747 bei Nacht.
747, wie sie nachts fliegt. Und ich finde es wirklich auch das schönste Motiv gewesen.
Also ich habe für ein anderes abgestimmt. Ja,
also ich habe dafür abgestimmt.
Und hast du das selber da 100 Mal drauf geklickt, ne?
Nee, ich habe das so eingestellt, dass jeder nur einmal klicken
muss. Ah, okay.
Ja, also Kalender ist fertig.
Danke an euch.
Er ist zur Druckerei übergeben, er wird jetzt gedruckt. Und alle, die unsere Airlines Plus Jahresabonnenten, ne, ihr könnt ihn jetzt auch schon abrufen als eure diesjährige Treueprämie, kriegt er gratis nach Hause geschickt. Auf der letzten Seite sind übrigens auch wir drauf
dieses Jahr. Boah, sind die geilen Mäuse denn. Ja. Richtige Schnuckelchen.
Ja, weil wir haben, also hier oben in der Ecke stand immer so klimaneutral und so, das machen wir nicht mehr.
Ja.
Da haben wir gesagt.
Wir scheißen einfach jetzt drauf.
Naja.
Wir finden uns halt schöner.
Naja, die Sache
was ist der Hintergrund?
Nee, die Sache ist, man darf es nicht mehr einfach so behaupten und Geld dafür bezahlen. Und deswegen.
Genau, also wir haben es nicht einfach nur raufgedruckt, sondern wir hatten dafür Geld bezahlt.
Genau, wir haben Geld bezahlt dafür, dass wir es behaupten dürfen.
Ja.
Und das geht jetzt dann seit Ende diesen Jahres dann irgendwann nicht mehr. Ein Glück, ne? Gibt es diese EU-MCO-Regelung, die so Greenwashing und sowas alles verhindert. Und da haben wir dann gesagt, nee, also ehe wir jetzt hier irgendwie raufschreiben, Klimabeitrag oder sowas. Und das alles irgendwie ganz genau berechnen lassen, wo das Berechnen irgendwie Faktor 10 mehr kostet als unsere Umweltbeiträge, die wir vorher geleistet haben, dann lassen wir das einfach und machen lieber uns beide hinten drauf mit einem kleinen Teaser für den Luftfahrt-Podcast.
Da freut sich die Umwelt auch, wenn sie uns sieht, so in andererlei Hinsicht halt.
Naja, so.
Eva, eine kurze Sache noch, du hast gerade gesagt, Jahresabonnenten, wir haben es ja auch schon letztes Mal gesagt, können sich das ja dann abrufen, ist dann im Jahresabo inklusive. Mhm. Wir haben ja aber auch noch drüber gefasst, mit, ob der Preis überhaupt so bleiben kann.
Achso, ja doch,
ich Preis gesehen, bleibt so. Preis ja. bleibt so, also alle, die sich den Kalender so zulegen wollen oder die das als Geschenk vielleicht machen wollen, zu Weihnachten, freut euch, Preis 24, ist gleich geblieben.
95. Gibt es dann ja auch bei Amazon und so, in manchen Fachhandlungen und sowas gibt es das dann auch. So, aber genug der Werbung. Fangen wir an mit deinen Urlaubserzählungen oder wollen wir erstmal ein bisschen Luftfahrt machen?
Wie du möchtest, das Folge heute.
Naja, lass uns mal
du musst
wirklich.
Leiten.
Ja, stimmt, ich muss ja auch dann irgendwie, weil du warst ja weg, ne, muss ich sozusagen dir sagen, was alles passiert ist und was du verpasst hast, dann reden wir drüber. Aber nee, lass uns doch deine Urlaubserzählung erstmal machen, weil geht ja auch um Luftfahrt, ne?
Geht
du bist
ja auch
bis
um
nach
Luftfahrt.
Kanada. Warum bist du eigentlich nicht? Das hat einer runtergeschrieben, ne? Unter einen Kommentar hast du gesagt, dass du fliegst irgendwie mit Brussels oder sowas, hast du ja schon gedroppt. Warum fliegst du eigentlich von Berlin direkt hier mit Air Transat?
Nee, mit Air Kanada war der Vorschlag über Montreal.
Achso, nee, aber du musstest doch nach Toronto, oder?
Genau.
So, also da fliegt doch aber Air Transat jetzt
aber auch. Aber der Kommentar war ja insofern schlau, dass man über Montreal ja zum City Airport nach Toronto fliegen kann.
Ah, okay. Ja,
das ist tatsächlich ein guter Vorschlag, aber zu dem Zeitpunkt, als wir gebucht haben, war diese Montreal-Verbindung noch nicht so 100% fix, beziehungsweise hat das auch mit den Flugtagen nicht gepasst. Und dasselbe Problem war auch bei Air Transat.
Mhm.
Da hat das einfach mit den Flugtagen nicht so richtig gepasst.
Achso, die fliegen gar nicht jeden
die
Tag.
Die fliegen das nicht war mir jeden gar Tag. Nicht bewusst. Und deswegen war das so, dass wir dann einfach gesagt haben, okay, lass uns eine Verbindung nehmen, die halt tagtäglich angeboten wird und die ist mit Brüssel hin beziehungsweise München zurück halt gegeben gewesen.
Dann zurück war Lufthansa, ne?
Nee, auch mit Air Canada nach
München. Ach, Air Canada, okay.
Mhm. Und genau, ja, soll ich kurz die Flüge
zusammenfassen? Ja, erzähl mal die Flüge.
Also ging er hin dann über Brüssel mit Brussels bis nach Brüssel, wo ich echt überrascht war, dass sie ja nicht mal mehr einen Becher Wasser ausgeben. Also ich dachte, Lufthansa Group wäre einheitliches Servicekonzept, aber da gibt's gar nichts.
Echt, ja.
Hat mich echt ein bisschen überrascht.
Also ist das immer so oder hat der Alex einfach nur Pech? Sag doch mal,
ja,
wenn ihr öfter nach Brüssel
fliegt. Das ist gerne mal in den Kommentaren uns wissen. Genau, und dann ging es halt weiter. Brüssel, echt ganz schöner Krampf mit Umsteigen, muss ich sagen.
Hast du schon mal gemacht oder war
Brüssel
das erste Mal?
Ich bin noch nie umgestiegen. Ich war halt ein, zwei Mal war ich schon mal am Flughafen und da habe ich ihn eigentlich als relativ angenehm empfunden. So für Europa-Umstieg und so passt das. Aber wenn du dann halt von Schengen auf Non-Schengen umsteigst, war das halt echt ein ganz schöner Krampf, weil die hatten irgendwie so 4 E-Kiosks offen für die Passkontrolle. Es war halt eine ewig lange Schlange.
Mhm.
Und wir sind dann auch gerade so zum Flieger gekommen. Also war schon Boarden, hat
du
schon
bist
angefangen.
Mit deinem Papa zusammengeflogen.
Genau, ich bin mit meinem Papa zusammengeflogen. Und dann haben wir es gerade so zum Flieger geschafft. Es war alles pünktlich und so und das war nicht das Problem. Aber hast halt nicht mal mehr Zeit noch für eine Lounge gehabt oder so. Oder irgendwie nochmal entspannt irgendwie durch den Duty-Free laufen. Und dann ging es mit der Canada weiter in der 787 nach Toronto. Und da habe ich relativ viel schon in letzter Zeit gehört, so dass viel Kritik geäußert wird an Service bei Air Canada und dachte, na, mal sehen, wie es wird. Wir sind früher ganz oft mit Air Canada geflogen und jetzt seit 4 Jahren habe ich sie auch nicht mehr erlebt und muss sagen, ich war richtig überrascht, also positiv. Überrascht. Ja. Essen war super, Service war top, also Crew war sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug super freundlich, die sind so immer regelmäßig mit Getränkerunden durchgekommen, also auch richtig auch mit ihrem Card, haben zwischendrin Snacks ausgegeben, vorm Essen, nach dem Essen nochmal Getränkerunde, mittendrin, vor der Ankunft auch nochmal.
Bist du Eco geflogen?
Ja, leider.
Ja.
Hatten auch so einen Tarif gebucht, wo Upgrades einfach nicht erlaubt waren. Was ich auch mal überlege, die verbieten einfach Upgrades in den günstigsten Tarifen.
Dass du das nicht dazu buchen kannst.
Dass du das nicht noch im Nachhinein noch machen kannst.
Und also haben die versucht, dir das so über so eine Art Auktion auf
Also die Lufthansa hat es gemacht, aber Air Canada eben nicht. Also bei Air Canada gab es keine Möglichkeiten. Lufthansa hat es von sich aus gemacht für ihre Flüge halt, aber
Ja gut, aber das wäre ja dann nur der Zubringer. Ne?
Genau.
Also hättest
da
du nicht
dann,
quasi für alles. Naja, da bringt's ja.
Da hat es einfach nichts gebracht. Morgens hin war Quatsch und in München auf dem Rückflug hatten wir auch nur eine Stunde Aufenthalt, sodass auch keine Lounge sich gelohnt hätte. Ich hätte sowieso Zugang gehabt durch Status, aber mein Papa halt nicht, denn
aber
hätte ich da nochmal drüber
nachgedacht. Können?
Nee, als FTLer darfst du keinen mitnehmen.
Ach so, okay.
Ja, da bist du ja ganz unten in der Nahrungskette.
Bist du runtergerutscht? Bei mich hast du doch schon ein paar Mal mitgenommen.
Nee, nicht bei Lufthansa, nur bei mit dem Priority Pass.
Ach so, okay.
Da darf ich einen Gast mitnehmen.
Okay. Naja. Ja, aber ist ganz interessant, ne? Also mir fällt das auch immer auf, wenn man so gar keine Erwartung hat oder so nur schlechte Erwartung hat, wenn man so hört, so, das ist total kacke und so, und dann gehst du da rein und findest es eigentlich doch ganz gut, dann ist eigentlich, also eigentlich haben die Firmen haben es viel leichter, ne, als die, die man quasi, wo man so denkt, so, boah, jetzt wird's ja episch oder sowas. Ja. Da muss man, da müssen die
halt. Die müssen ja wirklich liefern, ja. Es war, ich fand, über normaler nordamerikanischer Langstreckenservice. So, also das muss ich sagen, war super, was man halt für eine Economy halt erwarten darf und für den Preis, den man zahlt, und dann war es okay.
Ja. Aus Toronto City hast du mir Videos geschickt, ne? Wie die Dashs da gelandet sind und
genau,
so. Wir sind, das sah echt super aus, wie du da von dem See saßt und so. Und dann da.
Liebe das, da rüber zu fahren. Es gibt ja die Toronto Islands, die so direkt so vor Downtown liegen. Kannst du mit einer Fähre für ein paar Dollar rüberfahren. Und dann haben wir es halt einen Abend gemacht. Wollten dann so ein bisschen Sonnenuntergang und die Stadt dann bei Nacht sehen. Und dann sind halt abends noch die ganzen Dashs von Porter und der Kanada reingedonnert. Und dann habe ich dann ein Video nach dem anderen aufgenommen, habt ihr auch mal was geschickt.
Ja. Naja, war ja bei uns hier noch so mittags, ne?
Ja. Und wird auch ein Artikel zu erscheinen, weil da gibt es gerade Ausbaupläne, die gerade wieder verworfen werden und hin und her. Und
für den City Airport.
Für den City Airport. Okay. Und das fand ich ganz interessant, mal ein kleines Stück darüber zu schreiben, weil ich den Flughafen echt super cool finde. Ich habe ja schon zweimal Flüge extra dahin gebucht.
Okay.
Weil ich finde, das ist einer der.
Achso, bist du direkt schon mal, weil du am Anfang meintest, das wäre doch der Hack gewesen, dass man da noch
Ich war schon mal, ich bin schon mal zweimal extra dahin geflogen, jetzt leider nicht auf dieser Reise.
Aber ist das so ein bisschen hier wie London City?
Noch oder krasser.
So? Noch krasser.
Ja. Okay. Also der Flughafen liegt halt wirklich direkt vor Downtown, so ein paar hundert Meter im Wasser. Und dann kommst du halt direkt an der Skyline vorbeigeflogen am CN Tower.
Ja,
so,
das habe ich gesehen. Das sah ja richtig toll aus. Ja, vor allem diese Abendstimmung.
Ja, also das macht echt Spaß. Und da gibt's halt gerade die Pläne, die Piste auszubauen, damit auch größere Flugzeuge da landen können.
Okay. Landet da jetzt? Immer nur so diese Dashs?
Oder? Nur die Dashs von Porter und Air Canada.
Aber größer darf da noch nicht? Oder
größer was? Darf nicht.
Also auch nicht wie in London, so das weiß nicht, A220
also die Landebahn
oder so,
ist
oder?
Extrem kurz, selbst die Dashs, die, wenn die da landen, die müssen die Schwelle treffen und gehen auch voll in die Eisen. Also,
echt, ja?
Ja.
Krass.
Ja.
Go-Round gesehen oder so?
Nee, leider nicht.
Leider.
Aber es gab auch einige so Cessnas und so, die da ihre Trainings für die ganze Zeit rumgemacht haben. Ein Flug, eine Schleife nach der anderen.
Ist wirklich
da
noch General Aviation,
ja.
Naja, gut. Hat halt natürlich in so einem Flächenland wie Kanada auch nochmal eine größere Bewandtnis dann, dass du halt luftfahrtmäßig mobil bist.
Ja.
Weiß nicht, oder stören sich die Torontorianer oder wie man
gar
sagt,
nicht.
Auch an dem Flughafen?
Also an dem Flughafen überhaupt nicht. Den nimmst du auch aus der Stadt heraus irgendwie gar nicht wahr, weil du die Dashs einfach nicht hörst, muss man sagen. Und der Flughafen ist halt an sich super angenehm gelegen, wenn du halt, also da gehen halt die ganzen Inlandsverbindungen und so ein paar noch in die USA, New York und Chicago. Ist halt extrem geil, wenn du aus der Stadt heraus da zum Flughafen rüberläufst, da durch einen Tunnel und nimmst die Fähre. Super kurze Check-in- und Boarding-Zeiten und dann bist du halt auch im Hand umdrehen, bist du halt im Flugzeug und weg. So, ne? Das hast du im Pearson halt überhaupt nicht.
Ja.
Am großen Flughafen.
Der ist ein bisschen weiter draußen.
Der ist so ein bisschen weiter draußen und ist natürlich extrem groß. Größter Flughafen in Kanada. Da merkst du es halt schon, dass da alles ein bisschen anders läuft. So, und da ist der Stadtflughafen schon natürlich.
Nichts mit kanadischer Gemütlichkeit.
Nee, überhaupt nicht.
Was hast du gegessen, Schönes?
In Kanada? Naja, die Klassiker natürlich. War viel bei Tim Hortons unterwegs. Was haben wir sonst noch so? A&W, Burger. Aber war noch so ein bisschen hier und da essen. Auch einen alten Freund getroffen da noch. Und generell war die Stadt voll. Wir waren ja wegen Rush da, die ja da 4 Nächte in Folge gespielt haben.
Kommen die da aus Kanada?
Die sind aus Toronto, okay. Ja. Also es war auch so ein Homecoming. Die wohnen auch noch da, aber es war dann halt so große Rückkehr generell und dann auch noch nach Toronto. Und also so grob über den Daumen gepeilt haben wir mal so, also in die Arena gehen 20.000 Leute rein, 4 Nächte, also kannst du so 80.000 Fans, natürlich gab es welche, die mehrere Nächte mitgenommen haben, aber so 60.000, 70.000 Rush-Fans, die halt mindestens da waren, und die Stadt war halt voll.
Das merkst du in der Stadt.
Die Stadt war halt einfach voll mit Rush-Shirts, und du bist halt überall in jeder Ecke mit Leuten ins Gespräch gekommen, was super cool war, hat echt Spaß alle gemacht.
So,
ja. Und dann gab es den ganzen Austausch über die Story, was man schon alles erlebt hat und wo man schon extra hingefahren ist und so.
Aber
und
also um ganz ehrlich zu sein, ich kenne Rush nicht.
Kennen die meisten nicht.
Ich weiß nicht, aber ist da in Kanada sind die schon groß, oder?
Also in Kanada sind sie sehr groß, da ja. Kann man schon fast sagen Mainstream, und auch in Nordamerika so mittlerweile haben sie es geschafft, aber deren Ding war tatsächlich immer gewesen, dass sie so die größte Band waren, die nicht im Mainstream waren. So. Also sie waren halt immer eigentlich so ein bisschen unterm Radar, aber dafür sehr groß.
Okay.
Ja, also wirklich groß. Ja. Und also jeden Musiker, vor allem jeden Schlagzeuger, kannst du fragen, was der Einfluss war. Und die sagen dir Arthur Rush, beziehungsweise Neil Peart, der Schlagzeuger. Ja, aber
da kommt jetzt, hast du gesagt, einer aus Berlin sogar? Oder?
Eine Deutsche. Aus Aschaffenburg ist sie, glaube ich, gebürtig. Und genau, es sitzt eine Deutsche jetzt hinterm Schlagzeug und macht einem als Deutsche natürlich irgendwie auch nochmal ein bisschen stolzer. Und dann guckt man auch mal ganz, ganz anders hin. Und dann ist natürlich schön zu sehen, wie die ganze Fanschaft auch irgendwie sie da so aufgenommen hat. Und ja, ich glaube, sie steht da schon fast der Band die Show, muss man schon fast sagen.
Echt, ja? Naja, du musst mal ein paar Fotos mir noch geben, dann packen blenden wir die mit rein, dann blenden wir das ein bisschen mit ein. Ja, cooler Ausflug.
Ja, hat sich gelohnt.
Auch wenn es anstrengend war.
War anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Waren auch noch beim Baseball.
Ach, auch noch?
Okay. Ja, am Abend vor dem Konzert waren wir noch beim Baseball. Das ist natürlich auch, also war zum ersten Mal in Toronto beim Baseball.
Ja, bist du ein großer Baseball-Fan auch? Echt? Oh, ich finde Baseball mal so langweilig.
Früher in den USA bin ich gerne zum Baseball gegangen.
Echt?
Ja. Ich finde Baseball an sich auch mega geil. Die Taktik dahinter ist schon sehr cool. Ist an sich natürlich kein mitreißender Sport.
Ich fand das immer langweilig.
Aber das Stadion.
Ich war vielleicht zwei oder dreimal in meinem Leben in einem Baseballstadion und habe mir das antun müssen, und ich fand das jedes Mal so langweilig.
Naja, deswegen gehen die Amerikaner ja auch daran zum Fressen und Saufen halt draußen.
Ja, so ein bisschen hier wie bei Monty Python. Ne? Ja.
Aber das Geile ist, dass das Stadion halt auch direkt in Downtown, direkt neben CN Tower liegt, das Rogers Center, und abends war das Wetter dann so gut, also dass es nicht mehr regnen sollte, dann haben sie das Dach aufgefahren und dann hast du halt komplett das Skyline vor dir gehabt. Das können wir jetzt hier auch nochmal bildlich einblenden.
Aber sieht man dann auch die Flugzeuge? Nee.
Nee.
Na, schade.
Dafür war es ein bisschen zu weit.
Ja, das wäre
natürlich ideal gewesen.
Das wäre es noch gewesen. Naja. Nee, geil, macht Spaß. Also macht mir jetzt richtig Bock, auch mal nach Kanada zu fliegen. Würde mir wahrscheinlich auch gefallen als Skandinavien-Fan. Aber ich war ehrlich gesagt, also ich war bis auf den Niagara-Fan, war ich noch nicht in Kanada. So weit hat es mich noch nicht
so viele gebracht. Schöne Ecken. Und Toronto ist ja für mich so auch ganz besonderer, schöner Ort. Aber es gibt so viele schöne Ecken. Also kann ich nur jedem empfehlen, nach Kanada zu reisen. Und ich kann nur jedem empfehlen, noch Rush sich anzugucken. Komm auch nach Europa nächstes Jahr. Also.
Ja, nein. Hättest du gar nicht nach Kanada rushen müssen. Aber hast du trotzdem gemacht.
Und haben war wir trotzdem ja gemacht.
Offensichtlich ganz geil. Ja, cool, wie wollen wir weitermachen? Also du hast ja
ich habe
paar Sachen jetzt, verpasst, ne?
Du hast jetzt einmal die Nachrichten aus der Woche,
aber als wir haben vier, ne? Ja, und die Woche warst du ja schon hier, aber die Woche davor noch nicht.
Genau,
das habe ich
bei mir hier zu liegen, genau.
Deswegen, ich weiß nicht, wollen wir erst mit den neuen Sachen anfangen?
Können wir gerne machen, ein paar Überschneidungen gibt's ja auch.
Bevor wir zu den Sachen kommen, die noch so ein bisschen irgendwie nachwirken vielleicht von der Woche davor, die du nicht hier warst.
Ja, dann würde ich sagen, weil es gibt ja eine ganz große Überschneidung, in Klammern Vietnam Airlines, der Elefant im Raum, stellen wir noch mal kurz hinten an, bevor dass wir dann damit dann zu dir übergehen. Die Woche können wir an sich relativ kurz halten, was hier so, was das angeht, was ich halt so gemacht habe. Bei AirBaltic gibt es einen Zinsaufschub der Gläubiger. Das heißt, die müssen jetzt ihre eigentlich fälligen Zinsen erstmal noch nicht zurückzahlen. Ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal jetzt nicht das ganz große rettende Ufer. Die suchen weiterhin nach einem Investor. Da wird es halt weiterhin knapp bleiben. Und das war, glaube ich, auch eine Meldung aus der vergangenen Woche, dass sie die Flotte reduzieren.
Genau,
ne?
Die wollen, also hat es jetzt hier nicht in die super Top-News geschafft. Ja, aber
bei mir steht von wollen, 54 auf 36.
Die wollen also ihre Flotte deutlich zusammenstreichen. Die haben ja nur Airbus A220, ne? Das ist ja.
Ja.
Ich glaube, der größte A220-Betreiber weltweit
sogar.
Sein,
ne? Und auch der erste, waren sie auch der
nur
erste?
Nur einer der ersten. Ja. Und das ist insofern interessant, als dass sie halt mit diesem A220 ja auch gewachsen sind und auch ganz viel vorhatten.
Ja, auch eigentlich noch viel weiter wachsen wollten jetzt.
Ja, ja, du kannst dich vielleicht sogar auch noch erinnern, dass die ja, also das ist jetzt noch lange vor Ukraine-Krieg und sowas alles, dass sie auch gesagt haben, ja, wir wollen hier auch Richtung Westeuropa noch viel mehr expandieren und wir wollen eigentlich in Westeuropa irgendwo vielleicht sogar in Deutschland eine Basis aufmachen und so. Ja,
da haben sie auch schon nach Personal gesucht.
Ja, ja, also das ist das war relativ konkret. Dann hatten sie auch über viele, viele Jahre einen deutschen Chef,
ja, ne,
mit dem Martin Gauss, der jetzt ja bei Gulf Air ist. Und also von daher, da haben wir, die haben wir schon mal relativ eng auch begleitet und geschaut und also war schon faszinierend, dieses Wachstum dieser Airline. Und die haben, ja, es ist natürlich ein sehr politisches Ding auch schon immer gewesen. Politik hat da immer gerne mit reingeredet, einfach weil es halt auch eine staatliche Airline ist, muss man auch so sehen. Aber die haben natürlich, also spätestens dann jetzt hier mit Ukraine-Krieg und sowas, hatten die halt schon einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Und wenn, ja, dann eben auch noch ein paar andere Sachen nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat.
Ja, der Börsengang dann, war ja auch mal geplant.
Genau,
viele Jahre lang hat es nicht geklappt.
Dann, dann kommt so eine Airline, auch so eine große, ne? Und die ist ja relativ groß, ne? Mit, also ich sag mal über 50, auch wenn es nur kurze Mittelstreckenflugzeuge sind, die aber bis nach Dubai geflogen sind und sowas, ne? Kommen die dann halt schon auch in Straucheln, selbst wenn es dann eben eine Airline ist, die eben auch staatlich, ja, zum Großteil ja dann auch finanziert ist und gebackt wird und so. Und ja, müssen wir mal gucken. Also die Lufthansa Group ist da auch dran beteiligt.
10%.
Also eine Minderheitsbeteiligung haben sie irgendwann mal platziert, einfach weil sie sozusagen auch mit AirBaltic ja als Wettlease-Partner sehr viel zu tun haben. Da fliegt also eine AirBaltic für Swiss, weiß nicht, hilf mir, Brussels. Für Swiss, für Brussels und so weiter. Ich weiß nicht, sind sie auch schon für Lufthansa direkt geflogen?
Ich glaube,
das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. So, und also da ist schon wichtig, dass die da sind.
Ja.
Ja. Und wenn man aber jetzt so hört, also dieser Wetlease-Bereich ist offensichtlich das, was für AirBaltic noch mit am besten läuft. Ne, also muss man sich da wahrscheinlich jetzt auch weniger Gedanken darüber machen oder Sorgen machen, dass das jetzt vielleicht wegfällt oder sowas. Ja. Wobei natürlich, wenn wir dann jetzt in Winter kommen, das dann jetzt auch nicht mehr so wichtig wäre dann jetzt für die Airlines, für Lufthansa Group. Und wird sich immer irgendeiner finden, der das fliegt. Aber nichtsdestotrotz ist halt schon auch, ja, wäre halt schon schade, wenn es dann jetzt mit der AirBaltic zu Ende geht. Aber jetzt, naja, werden ja die Weichen gestellt und offensichtlich machen die Investoren ja auch irgendwie mit und von daher, naja.
Ja, ich bin gespannt, wie das eben auch genau in dieser Partnerschaft halt zur Lufthansa weitergeht. Da werden sicherlich jetzt halt gerade schon die Verhandlungen fürs nächste Jahr geführt, ob es da wieder eine Wettlease-Partnerschaft gibt. Bei der Vorstellung der Swiss-Quartalszahlen, da wurde ja auch angesprochen, dass man ja auch da das Wettlease-Engagement ja reduzieren will, aber man trotzdem auch noch im kommenden Jahr mit 20 Maschinen rechnet. Mhm. Ich denke, dass dieses ganze Ding jetzt, diese Strategie von AirBaltic, also jetzt nicht mehr so wachsen zu wollen und damit ja auch einige Lieferpositionen jetzt erstmal abzugeben.
Für einen Airbus.
Ja, für die A220, ob man da nicht von Lufthansa Group jetzt einspringt. Kann. Und braucht man natürlich auch wieder weniger Kapazitäten bei der AirBaltic, also da ist natürlich dann auch wieder ein Rattenschwanz, der dran hängt. Man nimmt nicht nur selber nicht die Flugzeuge auf, sondern nimmt dann jemand potenziell, der eigentlich bei dir Wettlease-Kapazitäten einkauft. Wird spannend.
Ja, mal gucken, ne? Vielleicht bewirbt sich auch der ein oder andere von AirBaltic dann jetzt bei der City Airlines oder sowas. Also, weil die kriegen ja jetzt demnächst, ne? Im September soll es losgehen.
Genau, da kommt die erste.
Die ersten A220s. Und dann, also da sind ja etliche bestellt und dann geht's da auch richtig los.
Da soll es eigentlich Schlag auf Schlag gehen, sollte eigentlich auch schon viel früher kommen.
Ist ja auch immer aber A220 hat halt auch die Triebwerksprobleme, ne? Da hängt ja dasselbe Triebwerk im Wesentlichen dran wie bei den 320 Neos.
Ja.
Mit den Pratt & Whitney und so weiter, mit den großen Austauschprogrammen und sowas. Also das hat sich auch alles super verzögert. Naja, also aber bleibt auf alle Fälle also etwas, was wir weiter beobachten müssen.
Das wird die nächsten Wochen auf jeden Fall noch genauso weitergehen.
Die nächsten Wochen uns weiter beschäftigen, in Klammern müssen.
Stichwort Dubai, weil du es ja gerade mit AirBaltic angesprochen hast. Eurowings kehrt nach Dubai zurück im Winterflugplan. Okay.
Geht wieder los.
Es geht wieder los von Berlin, von Köln und von Stuttgart, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss gucken. Ja. Und damit dann kommt dann auch der Bizzi zurück, nicht direkt zum Beginn des Winterflugplans, was ein bisschen komisch ist, aber okay, erst ab Dezember kommen dann da auch die Bizzi-Seats dann wieder rein und das dann auf der gesamten A320 Neo Flotte. Es sind, glaube ich, 8 Flugzeuge.
Also wie geplant und angekündigt.
Wie geplant und angekündigt. Ja. Und dann will man natürlich auch gucken, dass der Sitz auf innereuropäischen Strecken eingesetzt wird. Auch das ist ja jetzt nicht sonderlich neu. Man hat das jetzt quasi nochmal bestätigt, so mit London als potenzielles Ziel, Malaga, Mallorca. Mhm. Und man hat in diesem Rahmen auch die Preisstruktur beziehungsweise die Preise für Aufpreis für den Sitz bekannt gegeben. Bei Dubai bleibt alles so, wie es ist. Also ne, du bezahlst
400 Euro, ne?
Business Class und dann den Aufpreis für den Sitz auf den Strecken nach Mallorca und ich glaube auch Malaga, ist der Sitz im Business Class Tarif schon inkludiert.
Ach so.
Und auf den Europastrecken kann man den wohl schon ab 60 Euro Aufpreis buchen.
Ach so, dann sind das quasi Strecken, wo ohnehin der Vorhang so verschoben würde, dass da eigentlich kaum Business Class ist, außer dann die 2-3 Reihen.
Genau. Hm.
Naja, macht ja dann auch so.
Ja, das macht dann auch so.
Aber ich sag mal, ist natürlich von der Kommunikation her nicht das Einfachste.
Nee, das ist also wieder typisch Lufthansa. Also wir haben den Sitz, aber der ist in der Variante und in der Variante. Da aber ist er
inkludiert. Auf der Strecke ist das so.
Da müsst ihr so viel
muss man bezahlen. Extra
da nur so und so viel. Ja. Und da ist aber der Service inkludiert, aber nicht da. Und Lufthansa halt.
So ist es halt. Ja, gut. Ist ja, glaube ich, aber auch immer noch weiterhin ein Test. Ne?
Ja, es ist immer noch weiter ein Test. Und bleiben wir doch gleich bei der Lufthansa und ihrem absoluten Liebling, auch unser Liebling, Condor.
Mann, Alex, ey, wie oft habe ich dir schon gesagt, nimm dir das doch nicht alles so zu.
Was denn? Ich mag die Condor doch. Ist doch will man mir vielleicht nicht glauben, aber es ist
jedes,
ja so.
Musste ich jedes Mal räuspern.
Die Lufthansa hat einen Nadelstich gesetzt, mal wieder gegen die Condor und hat die Dienstreisevorteile gestrichen. Also natürlich beidseitig, so das ist ein Abkommen zwischen beiden Airlines. Dementsprechend müssen auch die Lufthansa-Lufthansiaten jetzt auf diese Vorteile bei Condor verzichten.
Ich glaub, es ist
aber Lufthansa so hat ja damit argumentiert, dass das sehr unausgewogen genutzt wurde, also dass offensichtlich mehr Condor-Mitarbeiter auf dieses Abkommen bei der Lufthansa zurückgegriffen haben als andersrum. Und dementsprechend hat man das jetzt kurzfristig gekündigt zum 1. September. Es betrifft wohl nur die Lufthansa Mainline, also nicht die anderen Airlines der Gruppe. Und es betrifft auch nur die Dienstreisen, nicht die Privatreisen.
Mhm. Also und sowas wie Standby und so geht noch, oder?
Da muss man irgendwie jetzt genau auseinanderhalten. Weil ich dachte, Shuttle-Flüge würden auch als Dienstreisen funktionieren.
Buchen,
aber das sind Privatreisen.
Ja, buchen die ja privat, ja. Und da hast du dann ja quasi einfach so groß und im Großen und Ganzen quasi als Community die Möglichkeit da, dir dein vergünstigtes Ticket da zu buchen.
Ja.
Da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man das so einfach kündigen kann. Ja. Aber das ist
Also dagegen hat die Condor, also es gab eine Mitteilung, die uns zugeschickt wurde von Condor an ihre Mitarbeiter, wo darauf hingewiesen wurde und es wurde nicht an sich angezweifelt. Es wurde halt nur angezweifelt, dass die Lufthansa das jetzt macht, was nachvollziehbar ist, weil es erstens kurzfristig kommt und weil es zweitens...
Was wurde angezweifelt, dass das rechtens ist, oder?
Nee, dass das halt einfach nicht in Ordnung ist von der Lufthansa, denen das jetzt zu kündigen, weil mit anderen Airlines, die Konkurrenten sind, behält man das auch bei, jetzt nur bei der Condor nicht. Ich glaube, wir wissen alle, wir können alle was daraus ablesen. Aber an sich hat die Rechtmäßigkeit die Condor nicht angezweifelt. Also glaube jetzt nicht, dass man dagegen vorgehen kann. Das ist dann jetzt wahrscheinlich einfach so. Und ja, damit
die Lufthansa macht es der Condor halt jetzt auch nicht einfach. Ne?
Nee, kann man, und das kann wird man wahrscheinlich auch immer und immer wieder so weitergehen.
Natürlich. Aus Condor-Sicht ist es natürlich doof auch.
Ja. Ne? Ich kann da absolut beide Seiten verstehen. Die Lufthansa sagt sich, das ist eine Konkurrenz und wenn man die ärgern kann, dann tut man das offensichtlich mal mehr und mal weniger bei der einen oder anderen Airline.
Warum Alex jetzt wieder am Anfang so emotional war, war halt wieder, weil wir wollten euch natürlich auch gerne berichten, was die Condor selbst dazu sagt.
Aber man wollte nicht.
Aber da kam dann zurück, dass sie mit uns nicht mehr reden.
Da muss man bei anderen Medien nachgucken, die der Condor-Chefetage näher stehen.
Ja, die da näher liegen. Ja, ich habe auch keine Lust mehr, darüber zu reden. Das wird sich wahrscheinlich zum Jahresende ändern und dann werden wir wieder jemanden haben, mit dem wir dann noch reden können.
Nein. Ja, es gibt also noch mehr Stress. Vereinigung Cockpit und Ryanair bzw. Malta Air. Da gibt es gerade Knatsch.
Ja, das muss man vielleicht einmal kurz für alle sagen, die da nicht so tief drin sind. Die Ryanair-Flugzeuge, die in Deutschland stationiert sind, sind alle Malta Air.
So, und das macht es kompliziert.
Und Malta Air ist quasi eine Ryanair-Tochter. Ja. Die sehen von außen, sie ist ganz normal, Ryanair-Bemalung und so weiter. Steht immer nur so, operated by Malta Air. Und das ist sozusagen, ja, die sind halt auf Malta stationiert, ne? Und in Deutschland ist es so, dass die Piloten, die da fliegen, ganz normal bei der, also was heißt ganz normal, aber eben bei der Vereinigung Cockpit einen Tarifvertrag mit eben der Ryanair-Tochter Malta Air unterschrieben haben.
Ja, genau. Und da gibt es schon seit längerer Zeit Knatsch und der ist in der ersten Stufe halt eskaliert, als Ryanair halt gesagt hat, wir lösen jetzt die Basis hier auf.
In Berlin.
Genau, in Berlin, wo halt offiziell gesagt wurde, es liegt halt an Berlin. Inoffiziell hat man immer wieder, dass auch eher eigentlich gegen das Personal geht und die Pläne da. Ja,
die wollten da wohl auch einen Betriebsrat gründen.
Genau.
Und also das ist ja immer nochmal was anderes, ob du einen Tarifvertrag hast oder einen Betriebsrat. Ne? Also ein Betriebsrat und Gewerkschaft hat jetzt auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ne? Du kannst das eine haben, das andere aber nicht und andersrum. Oder kannst halt beides haben. Gewerkschaften helfen natürlich auch gerne, mal einen Betriebsrat zu gründen und so. Und also in Berlin wollten die wohl einen Betriebsrat gründen. Das hat halt, das hat die Airline offensichtlich nicht so gutiert.
Ja.
Und wenn man jetzt also den Gewerkschaftskreisen glaubt, dann liegt das auch daran, dass sozusagen hier reingehauen wurde, um diese Basis zu schließen. Ne? Bedeutet nicht, dass Ryanair nicht mehr von nach Berlin fliegt, sondern einfach das, nur die Flugzeuge, die hier stationiert sind, werden dann halt abgezogen und an anderen Basen platziert und da fliegen sie dann zum Teil dieselben Routen, nur halt andersrum.
Ja. Ja, jedenfalls aktuelle Eskalationsstufe Nummer 2 ist, dass halt die Dienstpläne da gerade umgestellt werden, die zu mehr Belastung bei den Piloten führen würden. Dann hört man aber auch, das war so das, was uns zugespielt wurde, dass generell die Belegschaft nicht nur mit ihrem Arbeitgeber unzufrieden ist, sondern auch mit dem Handeln der VC, also der Vereinigung Cockpit. Da wir hatten zu beiden, also an die VC und auch an Ryanair eine Anfrage gestellt, VC hat reagiert, hat gesagt, das sehen wir so natürlich nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man sagt, dass die Belegschaft mit unserer Arbeit unzufrieden ist. Aber ja, es geht da halt jetzt in die nächsten Runden und ich bin gespannt, ob man sich da überhaupt noch irgendwie einigen kann. Ryanair hat sich jedenfalls typischerweise nicht dazu zu geäußert. Das machen sie aber im Grunde eigentlich nie, was so Tariffragen angeht.
Ja, da sind sie dann immer, da sagen sie ja gar nichts.
Ja.
Ich schreibe mir mal auf 31.13.
Achso.
Weil nämlich die Kamera 3 unscharf ist. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, ob die seit Anfang an unscharf ist, aber. Versuch genau wieder den Sitz zu treffen. Einmal vorne rauf gedrückt. Komisch, hat der das Ding hier nicht mehr gefunden.
Ich geh mal auf dich.
Ja, das macht er dann aber auch immer wieder, wenn ich da bin.
Ich stelle mal auf dich um.
Ja, ich mache ja schon. Aber er sagt, na, auf mich, hallo, schalt auf mich.
Ich glaube, ja, bist du wieder scharf. Yeah. Okay. Ja, dann können wir...
Ja, es gab aber noch was Interessantes in meiner Woche, wo du nicht da warst. Weiß gar nicht, ob du das mitbekommen
hast.
Und zwar haben wir so ganz komische, also ich sage jetzt mal auf den ersten Blick, seltsam sich anhörende Briefe so von der Verdi bekommen.
Aha.
Und zwar, dass sich die Mitarbeiter bei Discover und bei City Airlines keine Sorgen machen müssen wegen der Schlichtung bei Lufthansa.
Das hat die Verdi in Briefen geschrieben.
Genau. Und das macht ja irgendwie, also mir hat das erstmal einen Knoten im Gehirn verursacht.
Ja.
Also Schlichtung bei der Lufthansa ist ja Vereinigung Cockpit.
Ja.
Ne? Und warum gibt jetzt quasi Verdi Entwarnung für ihre Mitarbeiter wegen der Schlichtung und so? Und okay, gelesen, da macht es so ein bisschen Sinn. Angeblich hätten sich sozusagen die Mitarbeiter bei der Discover und bei der City Airlines, die ja nur beide bei der Verdi tarifiert sind, anders als die Vereinigung Cockpit-Piloten bei der Lufthansa, bei der Eurowings, bei der Lufthansa Cargo und bei der eingestellten City Line. Die sind, also wie gesagt, VC, ne? Und die anderen sind Verdi, so Discover und City Airlines. Und jetzt ist ja Folgendes passiert, jetzt soll ja sozusagen bei der VC für diese anderen Airlines eine Schlichtung kommen.
Ja.
Und jetzt machen sich wohl die Mitarbeiter bei Discover und City Airlines Sorgen, dass quasi das dort versprochene Wachstum in diesen beiden Fluggesellschaften nicht wird. Stattfindet, weil die Schlichtung ja beinhalten könnte, dass die Schrumpfkur bei den anderen aufhört. Verstehst du?
Ja. Okay.
Ja. Also auf die Art und Weise macht das Sinn. Ja. Allerdings finde ich seltsam, dass dazu dann Briefe geschickt werden oder sowas. Also ich habe es ein bisschen als konstruiert empfunden.
Ja.
Ne? Ich habe dann ehrlich gesagt auch einen Tag gewartet, ob es andere aufgreifen, hat dann aber keiner gemacht. Gut, vielleicht haben die anderen den Brief auch nicht bekommen oder sowas, aber ich habe es dann einen Tag später quasi dann als Meldung gemacht und also angeblich hab da auch nochmal telefoniert und so weiter. Also angeblich gab es wohl größere Sorgen bei der Belegschaft.
Ja. Also so, können wir glaube ich so stehen lassen, ist ja in Ordnung, wenn sich die Belegschaft da die Sorgen macht. Aber es wäre nicht mein erster Gedanke, wenn also eine Schlichtung eingeleitet wird, weil sich zwei Seiten so zerkracht haben, da wäre nicht mein erster Gedanke, dann nicht, dass jetzt in der Schlichtung auf einmal gleich Wachstum irgendwie vereinbart.
Ja, ist ja so weit weg. Genau, oder sich jetzt irgendwie so sehr vertragen, dass sie sich danach wieder ganz doll lieb haben und jetzt irgendwie, keine Ahnung, da ein Ergebnis rauskommt, was dann quasi Wachstum wieder in dem Betrieben bedeuten würde. Also das glaube ich ehrlich gesagt
auch. Da muss man ja auch ganz ehrlich einfach nur zuhören, was ein Herr Spohr und Co. sagen. Und das sagen und auch, sie ja sagen sie ja unabhängig jetzt von irgendwelchen Tarifstreitigkeiten, dass eine Lufthansa so in der aktuellen Form oder vor allem wie sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten existierte, so nicht mehr in Zukunft überleben wird. So. Und das hat, also selbst wenn die sich jetzt hier wieder lieb haben und ganz tollen Tarifvertrag vereinbaren, wird das nicht dazu führen, dass eine Lufthansa wieder Gefallen an Inlands- und Zubringerstrecken findet.
Naja, also es geht ja bei der Schlichtung um die VC-Forderungen hier nach höheren Arbeitgeberbeiträgen bei der betrieblichen Altersvorsorge und sowas und irgendwie Übergangsversorgung und sowas. Also selbst wenn die sich jetzt in der Schlichtung darauf einigen würden, dass die VC komplett darauf verzichtet, ist ja trotzdem immer noch so unattraktiv im Vergleich jetzt zu das, was die Leute bei Discover City Airlines an der Stelle haben, da müsste es da quasi schon negativ Wachstum bei diesen ganzen Arbeitgeberbeiträgen geben oder so. Also das glaube ich nicht, ne? Und jedenfalls, also die bei Verdi haben gesagt, nee, das wäre alles safe und so, dass da die Cityline dann die A220s bekommt und wo auch noch die ganzen, auch noch Flugzeuge von der Mainline, die dann rübergehen und sowas alles. Ne? Also
das ist ja nichts, was man irgendwie von Tag zu Tag entscheidet. Ja. Da würde man, da hoffe ich doch, dass man, egal bei welchem Management, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die auch gut abgewegt hat und auch zu der steht. Hm. Also selbst wenn sich da vielleicht nochmal die Parameter eventuell ein bisschen anpassen.
Ja, nee, Discover und City Airlines, das sind halt zwei, die sind jetzt dafür mal, zentrale vorgesehen. Bausteine im Gruppenkonglomerat, was halt die Konzernstrategie angeht für die Kapazitäten abseits dieser Kernmarke.
Ja, ne, vor allem das City Airlines ist ja genau dafür gegründet worden. Ja, also wäre ja wild, wenn man jetzt sagen würde, ach komm, dann lassen wir die doch wieder nur so rumdümpeln, wie es eine Cityline. Machen wir mal das mit der, machen wir wieder das mit der.
Ja, nee, die wollen ja jetzt also die Fehler der Vergangenheit, die quasi, also Fehler, also aus Konzernsicht, das, was das halt sehr, sehr teuer macht im Konstrukt Cityline und Lufthansa auch, ist halt, dass Kapitäne zum Beispiel halt bei der Lufthansa oder auch die anderen, ne, also auch die First Officers und so, die verdienen rein nach Seniorität. Und das bedeutet halt, dass es eigentlich, also ich rede jetzt nicht von den Zuschlägen oder sowas, aber vom Grundgehalt halt nicht darum geht, ob du jetzt ein großes Flugzeug oder ein kleines Flugzeug fliegst.
Ja.
Da verdienst du immer dasselbe. Ja. Ne? Und das macht halt, sagen wir mal, den Betrieb dieser kleinen Flugzeuge und auch der Kleinstflugzeuge bei der Lufthansa in der Mainline halt viel, viel teurer, als es das halt jemals irgendwie bei der Discover oder dann bei der City Airlines sein wird. So und von daher.
Ja, das macht also die Lufthansa ja auch sehr einzigartig, man da noch solche Strukturen hat. Und das ist natürlich sehr schwer, ist, hier auch loszuwerden bei der Mainline.
So, was allerdings immer noch gar nicht so richtig klar ist, ist, wer macht eigentlich die Schlichtung? Ne? Und wann geht es eigentlich los und so? Ne? Also das sind so.
Können wir vielleicht mal machen, oder?
Und was steht bei da sozusagen drin? Ja, stimmt, eigentlich, wir haben ja noch zwei Stühle.
Wir haben hier einen Tisch, einen großen Tisch. Ja. Wäre doch eigentlich mal ganz spannend. Also, liebe Lufthansa, liebe VC, wir würden gerne
vermitteln. Ja. Genau, gibt da auch ein Wasser.
Ja. Ne? Ihr könnt euch buzzern.
Ja, genau, wenn einer was Böses sagt, ne, und dann,
Könnte vielleicht darauf hinauslaufen, dass das eine Buzzer-Folge wird, aber man weiß es nicht.
Ja, so, und wir werden dann immer so von der Seite reinrufen, Leute, was ihr auch vielleicht bedenken müsst, ist, die Passagierzahlen in deutschen Flughäfen, die sinken ja immer weiter. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber erstmals seit Corona ist er auch wieder gesunken.
Ja, ich habe durchgezählt am Flughafen, war weniger.
Nee, aber wirklich, ja, also ist ohne krass, Scheiß. Ne? Also
es geht zurück,
das kannst du keinem erzählen. Ne? In Europa und überall wächst der Luftverkehr, nur
Sommer,
in Deutschland.
Vor allem im Sommer.
Im Sommer ist es nicht so, dass wir jetzt nur noch so seitlich krebsen, ne? So quasi stagnieren oder sowas, was Luftverkehrswachstum anbelangt, sondern nein, war sogar minus 0,8%. Tja. Im ersten Halbjahr, ja. 26.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist schon schade. Aber was willst du machen, ne?
Ja. Deswegen unterstreichen wir ja zum Beispiel auch immer wieder, deswegen muss ich da nochmal ganz kurz zurückkommen, eine Condor beispielsweise ist wichtig.
Ja, muss da bleiben.
Ist wichtig.
Ja,
brauchen den Wettbewerb.
Ja, hier. Alleine deswegen,
dass und wir das Wettbewerb reicht ja offensichtlich haben, noch lange nicht aus. Mal davon abgesehen, dass das natürlich nicht jetzt dafür
krassen Wachstum sorgt. Wichtig.
Aber ja, es ist jeder einzelne Player ist sehr wichtig für den Markt und dafür müssen die Bedingungen sich hoffentlich endlich mal ändern, aber da ist auch irgendwie ganz schön ruhig geworden, also jetzt auch mit dem Ministerwechsel ist ja völlige Ruhe.
Naja, wenn du weißt, dass dein Vorgänger, hat ja letztes Mal schon gesagt, ne, wegen der Eisenbahn gekündigt wurde, dann wirst du dich wohl um die Eisenbahn kümmern.
Ja. Musst du dich an Bahnhöfen zeigen lassen.
Nein. Sag mal, hattest du noch mitbekommen, war das eher Unicorn, dass die Friedrichshafen-Düsseldorf aussetzen?
Also ich hatte das ja an sich ja mitbekommen, weil wir den Hinweis schon bekommen hatten, als ich noch da war. Und
ach ja, stimmt ja, ich habe das ja dann eigentlich nur
noch beendet. Hast du es nochmal aufgegriffen und beendet, genau. Und ja, Düsseldorf wird eingestellt. Das, was ja eigentlich mal die Rennstrecke war, ne?
Friedrichshafen-Düsseldorf war eigentlich. Friedrichshafen-Köln gab es, glaube ich, auch. Das war das, was die
Eurowings
dann ja auch geflogen ist und so vor langer Zeit. Ja. Ne? Aber ja, Ruhrpott ist irgendwie erstmal wieder nicht mehr verbunden. Dafür wird wohl Hamburg aufgestockt jetzt im Winter und Berlin bleibt so, wie es ist.
Ja, Berlin hat man ja auch mit Sylt-Verlängerung jetzt. So.
Genau, hat man da noch die Verlängerung mit drin. Also das scheint irgendwie zu funktionieren und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hört das auch schon wieder auf.
Fängt das auch schon an, ja, so, wie bei Sky.
Wenn man jetzt hört, irgendwie Hamburg wird ausgebaut und so. Naja.
Bleib dran.
Ja, bleib mal dran. Gibt noch ein bisschen mehr Regionalverkehr, ne? Winnie.
Ja.
Hat angefangen mit der On-Demand-Plattform. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht versucht, da mir einen Flug zu wünschen, ne? Weil das ist ja die Idee. Du kannst quasi hingehen jetzt auf die Winnie-Webseite und kannst sagen, ich würde gerne von, keine Ahnung, Berlin nach, ich weiß nicht wo fliegen.
Und dann wird dir das entsprechende Angebot direkt gemacht.
Und dann kommt das quasi auf die Webseite.
Ach so, ja.
Stimmt. Und wenn sich genügend Leute finden, und da brauchst du jetzt nicht so viele, weil da fliegt ja nur so eine Caravan oder vielleicht sogar noch kleiner, dann wird der Flug wirklich aufgelegt und dann kannst du den Flug fliegen. Ne? Müssen wir wirklich mal probieren, wenn wir mal irgendwo hin müssen, wo, ja, weiß nicht, das jetzt so ein bisschen abseits vom Schuss liegt.
Ja, wir können ja, das habe ich noch mitbekommen, ich weiß aber gar nicht, ob das vielleicht auch in der letzten Woche war, dass ja mit Wini die Strecke Karlsruhe-Berlin wieder aufgenommen wird. Nach Schönhagen aber.
Ach, okay.
Auch gespannt.
Ach, cool. Könnte mit der Donnie oder was?
Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann so, ja.
Naja, okay, gut. Na, das wäre auf alle Fälle cool. Da können wir dann mal, wenn wir mal wieder nach Worms müssen oder so.
Ja.
Ja, also, das wäre ganz cool. Da muss ich dir echt sagen, fände ich super.
Ja. Ja. Karlsruhe soll auch schön sein. War ich noch nicht.
Ja.
Könnte man auch mal einen Regionalflughafen mal wieder besuchen.
Ja, also ich finde das total spannend, was Winnie da versucht. Ne? Ja, also Tomislav hat sich da eine Menge vorgenommen. Ne? Tomislav Lang, wir haben ja auch schon ein paar Mal also Geschäftsführer, Gründer, ne, von Winnie, mit ihm jetzt hier ein Interview dazu geführt. Und also ich kenne den Tomislav schon wirklich lange. Schon der war sehr vorher, lange, ja. Der war vorher bei, ich weiß nicht, Condor, da war bei Air Berlin, glaube ich, auch. Und davor, ich kenne ihn eigentlich noch in erster Linie aus seiner Zeit bei Skyworks, ne, also dieser schweizerischen Regionalfluggesellschaft, die hatten ja auch so Dashs und so, auch ein paar Mal in Bern gewesen und sowas. Also das war auch ganz interessant, der weiß also, wie Regionalflug funktioniert oder auch wie er nicht funktioniert. Ne?
Ja.
Sondern versucht jetzt gerade mal was ganz Neues hier zu starten. Also ich fände das toll, wenn das klappt. Ne?
Ja, das
also
ist ja sein
alle,
Konzept,
wie er es auch gedacht hat. Irgendwelche Flüge.
Ja. Ja, ja, genau.
Und wünscht euch Flüge.
Ja,
und
dann,
also je mehr Leute da mitmachen, desto mehr findet
Träumen
man dann
sind
auch
keine Grenzen mehr gesetzt, wo es hingehen soll.
Ne? Also das ist schon eine ganz coole Sache. So, bevor wir jetzt über Vietnam Airlines sprechen, wollte ich noch über einen anderen Zwischenfall sprechen, der noch in der Zeit war, wo du weg warst. Und zwar dieser Drohnensprengstoff.
Ach ja, Mensch, Leipzig,
ne? Das jetzt haben wir ehrlich gesagt im Podcast jetzt noch nicht thematisiert, einfach weil unsere Podcasts so lagen, dass wir da noch nichts Aktuelles zu geschrieben, zu besprochen haben. Also wir haben es durch einmal ganz am Rande so hinten raus irgendwie thematisiert. Es ist jetzt um das Thema auch ganz schön ruhig geworden wieder. Also in der tagtäglichen Nachrichtenjournal liest man da relativ wenig von. Es war natürlich ein riesiger politischer Aufschrei, ne? Und vor allem ging es halt darum, wie das sein kann, dass sozusagen da diese Drohnen nicht detektiert werden. Und also was ja geplant ist in Deutschland, auch schon seit einiger Zeit jetzt, ist, dass also 8 größere wichtige Flughäfen Drohnendetektion bekommen. Und da gehört Leipzig auch dazu. Was jetzt aber rauskam, ist, dass Leipzig jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht mit einem System ausgestattet war. Also das ist
sozusagen nicht mit dem neuen System. Weil ich hab nämlich gehört, die sollen wohl irgendwas haben
zur Detektion. Die haben da sozusagen dann auf die, dann kam ja irgendwann ja die Besucher, hier diese Besucherterrasse, weißt du, waren wir auch schon zusammen drauf, die ist jetzt zu und so weiter, da hat jetzt und da hat die Bundespolizei quasi was raufgebaut, um sozusagen da dann was offensichtlich detektieren zu können, aber das ist natürlich nur so eine Interims-Zwischenlösung jetzt. Also die Flughäfen, die wohl ausgestattet sind in Deutschland, sind relativ wenige, ist Frankfurt. Und für München ist wohl schon irgendwie bestellt oder sowas und alles schon klar, wie das dann so kommen wird. Und alle anderen kommen, sollen halt irgendwie wohl angeblich bis Ende des Jahres ausgestattet und ausgerüstet werden. Ja, offensichtlich geht das so schnell. Was dann da genau dahinter steckt, ne, was das für Systeme sind, ob die detektieren und so weiter und wie die detektieren, kannst ja, ne, ob das ist das Radar, geht das über irgendwelche SIM-Karten, ist das, ich weiß es nicht, ne, darf ja auch nicht interferieren mit irgendwelchen anderen Systemen, die an Flughäfen ja überall sind. Das ist im Wesentlichen sind das Betriebsgeheimnisse. Ne, da gibt's verschiedene Systeme, wir haben auch schon über etliche Systeme hier auch bei uns geschrieben auf airliners.de, die alle unterschiedliche auch funktionieren und was genau da umgesetzt wird, soll offensichtlich auch nicht unbedingt jeder wissen. Ist ja auch logisch.
Ist ja auch logisch, ne? Also ist auch okay so. Auch wir hatten nicht schon vor 2 Wochen kurz noch darüber gesprochen?
Ja, ganz zum Schluss.
Und da haben wir gesagt, dass es uns natürlich interessieren würde, dabei sowas dabei zu sein, wenn die sowas aufbauen und wie sowas funktioniert. So. Aber da werden wir wahrscheinlich keine Einblicke bekommen. Nee. Also nicht nur wir nicht, sondern auch die ganz großen Medienhäuser nicht.
Nee. Das willst du ja auch verhindern, dass jemand da weiß, was da genau abläuft. Wobei das Lustige an solchen Sachen ist ja immer, dass die es dann wirklich wissen müssen, die wissen es ja trotzdem.
Die kriegen schon raus.
Die kriegen es dann schon über ihre Geheimdienste wahrscheinlich auch raus. Aber ich sag mal so, dieser offensichtlich jetzt da, man kann ja eigentlich gar nicht sagen, vereitelte Anschlag, weil ich sag mal, hat offensichtlich einfach technisch nicht funktioniert, dass da diese Drohne explodiert ist, weil sie hatte wohl einen Sprengstoffsatz mit.
Und weil's,
das war jetzt schon nochmal, ich sag mal, ein neues Level an Bedrohungslage. Vorher war ja immer, hier fliegt eine Drohne rüber, also das wollen wir nicht.
Ja.
Wo du ja auch oftmals gar nicht weißt, das ist jetzt irgendein Idiot, der irgendwie seine Drohne da fliegen lässt, weil er irgendwie noch eine alte hat oder so, die da überhaupt noch abhebt oder so. Oder ist das jetzt einer, der wirklich gezielt quasi da irgendwo rüberfliegt?
Ja.
Keine Ahnung, hybride Kriegsführung, ne, nach dem Motto so, jetzt irgendwie hier mal einfach nur ein bisschen in Deutschland für Furore zu sorgen, oder ob da irgendwie wirklich versucht wird, ich sage jetzt mal, da ein ukrainisches Flugzeug in die Luft zu jagen, das ist schon nochmal was ganz anderes.
Ne?
Das ist also schon in Ordnung und auch wichtig und richtig, dass Deutschland da jetzt anfängt, ne, nochmal das Drohnenzentrum aufzustocken und hier nochmal ein bisschen in die Richtung zu investieren. Weil das ist ja auch das, was man jetzt in letzter Zeit auch immer wieder liest, ne? Wir geben jetzt hier 10 Milliarden aus für die Bundeswehr, aber die große Frage ist halt, ist das überhaupt noch das, was man eigentlich braucht in einer Kriegssituation, ne, was wir da kaufen?
Ja.
Und wenn du dir mal anguckst, weil musste man machen, wie die da in Russland in der Ukraine Krieg führen und wie da quasi alles auf die Drohnen aus ist.
Ja, und jeden Tag eine neue Drohne da auch kommt,
die dann da neue überall Technik. Die Netze hängen, dann die also die da irgendwie die Leute ja dann auch einzeln jagen mit FPV-Drohnen oder sowas, dass irgendwelche Drohnen, die irgendwie per Glasfaserkabel gesteuert werden, irgendwelche Abwehrmaßnahmen, die dann irgendwelche großen, weiß nicht, Gitter und Netze und weiß der Geier, was da irgendwie alles beinhalten, das ist irgendwie schon eine andere Art von Krieg als das, worauf wir uns vielleicht hier vorbereiten gerade. Schade, dass man darüber reden muss, aber ist halt so und die Flughäfen sind da halt ein wichtiger Bestandteil ja. dessen, der da eben da auch geschützt werden muss. Und da hat, glaube ich, dieser nicht von Erfolg in Anführungsstrichen gekrönter Anschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle, da hat, glaube ich, noch mal ein bisschen die Augen geöffnet.
Der hat auf jeden Fall einen Boost gegeben.
Wie wichtig das ist eben ja. für die Flughäfen da gesichert zu sein.
Ne? Ja, ich glaube, man muss festhalten, die Bundesregierung hat das zum Glück schon vorher verstanden, ne? Also mit dem Kritis-Dachgesetz, was ja Ende vergangenen Jahres dann verabschiedet wurde, hat man ja gesehen, dass Flughäfen eben auch kritische Infrastruktur sind und entsprechend aufgerüstet werden müssen. Jetzt hat natürlich dieser Leipzig-Vorfall gezeigt, da kannst du nicht schnell genug sein. Ja. Und da musst du wahrscheinlich auch eben tagtäglich am Ball bleiben, um die Technik, grade. Die dann irgendwann an den Flughäfen dann jetzt installiert ist, dann auch immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Ja, da bist du ständig dran. Da. Ja. So. Naja, was ich noch mit dir bereden wollte aus meiner Woche, ist, dass Emirates und auch Lufthansa gesagt haben, sie wollen die ersten Boeing 777X nicht. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es am Rande mitbekommen. Und ich hab's mir nicht weiter durchgelesen, weil mir da die Headlines schon immer gereicht haben. Aber erzähl mir doch gerne mal, was da jetzt wirklich dahinter steckt.
Ja, also Emirates hat wohl am Rande von Farnborough, also der Luftfahrtmesse in London, mitgeteilt, dass sie irgendwie mit Boeing darüber streiten, was eigentlich mit den ersten, und da waren es nur die ersten 10 777-9, was damit eigentlich los ist, die für Emirates irgendwann mal gebaut wurden, über die letzten paar Jahre. Ne? Ich meine, das Flugzeug ist seit 7 Jahren, bereit, ja. seit 7 Jahren werden diese Flugzeuge gebaut und sie entwickeln sich immer weiter und haben halt immer Probleme zwischendurch. Ja. Und jetzt hat halt Emirates gesagt, die wollen wir nicht.
Ja, ne? Nachvollziehbar.
Also warum sollten wir die abnehmen? Ne? Also weil das sind halt wirklich Flugzeuge, und Boeing hat das bestätigt, das sind ungefähr 30 bereits gebaute Maschinen, die noch vor der Übergabe relativ aufwendige Nacharbeiten bedürfen. Ja, und das ist schon eine Menge. Hat man diese Fotos gesehen?
Nee.
Wie die da stehen überall? In jedem Flecken da stehen irgendwelche 777s. Ne?
So krass.
Hochgeklappte Flügelspitzen. Alle noch grün. Ne? Also ja, noch nicht lackiert für irgendeine Airline oder sowas. Und also ganz, ganz generell ist es wohl so, dass da also diese Nachrüstungen sind halt jetzt nicht nur so pillepalle Nachrüstungen, sondern hat sich wohl auch an Struktur und so weiter über die Jahre immer mal wieder irgendeine Änderung ergeben. Und also unabhängig davon, dass die jetzt ja da nur schon dann, also ich sag mal, die Ältesten sind jetzt irgendwie knapp 10 Jahre alt, ne? 8, 9 Jahre alt. Dass du die jetzt nicht unbedingt als Neuflugzeug in deiner Flotte haben willst, ist alleine so schon klar.
Ja.
Und wenn du dann noch drüber nachdenkst, dass die dann halt zum Teil wirklich an tragenden Komponenten nochmal nacharbeiten bedürfen, dann kannst du dir auch vorstellen, dass die Flugzeuge da auch wieder nicht die effizientesten der Welt sein werden.
Das ist ja, muss man ja grundsätzlich sagen, kommt ein neues Flugzeug auf den Markt, dann sind die ersten Maschinen, haben nichts mehr damit zu tun, was die späteren Maschinen sind, weil man natürlich dann so ein bisschen am lebenden Objekt selbst optimiert, ne? Also da werden natürlich die Prozesse dann noch weiter optimiert, da wird auch immer und immer wieder nachgerechnet und nachjustiert, was Performances von den Flugzeugen angeht, da wird vielleicht nochmal hier ein bisschen Gewicht gespart und da, und dann hat man irgendwann natürlich so ein bisschen den Dreh raus.
Ja, aber Boeing hat ja durchaus... Aber das ist
natürlich extrem hier.
Also bei der 777X ja auch durchaus Probleme, die dann ja auch, also das, sagen wir mal so, das Projekt ist jetzt nicht ohne Grund verzögert.
Ja.
Ne? Also wir hatten diesen großen Blowout bei diesen Kabinen-Pressure-Tests und so weiter. Und da muss halt nachgearbeitet werden. Ne? Und das sind Flugzeuge, die jetzt nicht unbedingt mit Kusshand genommen werden. Ne? Es sei denn, und dann kam nämlich Carsten Spohr.
Wenn der Preis stimmt,
wenn der Preis stimmt. So, aber... Ja, um ganz ehrlich zu sein, Tim Clark, also der Emirates-Chef, der hat auch darüber gesprochen, dass es eben, dass sie auch über Preisnachlässe natürlich diskutieren. Ja. Es ist wohl auch nicht jedes dieser Flugzeuge so, dass man es eigentlich gar nicht haben will, wobei es da wohl auch welche gibt, wo also sowohl Lufthansa als auch Emirates sagen, ne, die nehmen wir gar nicht. Hm. Da kannst du uns, die kannst du uns schenken und ne, die wollen wir nicht geschenkt. Ja.
Ich nehme es so. Geschenk.
Wirklich?
Ja, also irgendwo sich im Hof stellen kann man so. 777 sich doch, oder? Muss man halt nur den entsprechenden Hof sich suchen.
Glaubst du, ja. Witzbold. Eine.
Kann nicht jeder von sich sagen, eine 777X zu besitzen, die nicht fliegen kann.
Ja, schon, Schrott ist. Schon alleine die Landegebühren am BER würden wahrscheinlich mein Budget übersteigen.
Naja, für dieses Flugzeug. Bei Interflug haben sie es auch damals gemacht, dass die da mal auf unserem Feld da mal für Werbezwecke gelandet sind. Das können wir doch, hier kriegen wir doch irgendwie hier bei Berlin irgendein Feld, kriegen wir doch bestimmt irgendwo dafür hin.
Wahrscheinlich, ja.
Liebe Bauern, meldet euch bei uns, wenn ihr der Meinung seid. Ihr habt eine Landebahn zur Verfügung.
Ah ja. Ach Mensch, Alex, dein Optimismus wünschte ich mir. Ja, so, aber das, also das jedenfalls war was, was ich auch nochmal mit dir besprechen wollte. Und vielleicht nochmal auch noch ein Thema, was wirklich sehr viele Leute auch angeklickt haben in der Woche, war, dass Sun Express wohl die 737-800 beschleunigt ausmustern möchte. Was wohl ohnehin ja geplant ist, ne, weil die haben ja auch 737 Max bestellt und die haben halt im Moment noch 58 737-800, also die quasi NGs, und 28 737 Max auch schon in der Flotte und weitere 64 Max folgen halt noch. Und die werden wohl jetzt wieder verlässlich ausgeliefert, weshalb man darüber nachdenkt, dann eben die NGs, also die 800er,
quasi 1 zu 1
schneller schon gleich auszumustern, als es ursprünglich geplant war.
Ja, aber wahrscheinlich so nicht geplant. Man wollte eigentlich auch vor längerer Zeit noch voll auf Wachstum bei Sun Express gehen. Hat man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen übernommen.
Ach, naja, nee, das ist ja dann Flottenausbau und Erneuerung gleichzeitig.
Ja.
Und aber was halt ja die Airlines generell tun, während halt die Hersteller ja ihre Probleme haben mit der Auslieferung, haben wir ja bei den Airbus-Maschinen auch. Und auch, weiß ich nicht, Lufthansa, ne, da bleiben dann halt A340-300s oder sowas noch länger in der Flotte, als sie gegeben halt sein. Einfach nur als
Reserve.
Backup und Reserve dafür, dass du halt irgendwie überhaupt fliegen kannst, sollten halt die anderen Flugzeuge nicht kommen. Und offensichtlich, also zumindest bei Sun Express, ist man der Meinung, dass man Boeing da jetzt vertrauen kann. Das ist die eigentliche Meldung hinter dieser Meldung, wie ich finde.
Ja, ist doch gut.
Ja, so. Und es gab dann den Erstflug von dem Hard Aerospace Demonstrator. Das ist dieses Elektroflugzeug, ne, die in Schweden angefangen haben, dann ja aber irgendwie nach Amerika umgesiedelt sind. Und die haben jetzt ihren Demonstrator in die Luft gebracht.
Ja.
Also ein relativ großes Flugzeug.
Ja, ne? Ein paar Videos und so habe ich davon auch gesehen.
Und
sah nach einem richtigen Flugzeug aus.
Naja, das soll da mal ein 30-Sitzer werden. Ja. Allerdings war das jetzt nicht so ganz das, was dann da ist. Irgendwann dann mal als 30-Sitzer dann ja irgendwie bei United, bei Air Canada, aber auch hier europäische Airlines haben bestellt, SAS, Iceland Air hat bestellt. Wer war noch dabei? Mesa Airlines aus Europa. Gab es noch ein paar andere auch, die das bestellt haben. Hier Logan Air und sowas, ne? Also tendenziell so die Regionalflieger, aber dann noch die großen darunter, die haben diese Flugzeuge bestellt und also ganz ursprünglich wollte Hard Aerospace ja mal so einen 19-Sitzer oder sowas bauen, der rein elektrisch betrieben wurde. Dann haben sie irgendwann gesagt, ah nee, wird irgendwie doch nichts, offensichtlich Batterien und so, mit den ganzen Reserven, die wir dann noch brauchen und so, das wird irgendwie nichts. Dann haben sie das Ding komplett umkoordiniert, das ist ein 30-Sitzer geworden, der dann aber eigentlich in der Variante, die dann die Airlines betreiben werden, dann hybrid-elektrisch fliegt. Also sprich normal Kerosin oder SAF, sagen die natürlich immer, ne? Plus Elektromotoren, und damit soll es dann irgendwann ausgeliefert werden in den Anfang der 30er Jahre. Und am zweiten Prototypen bauen sie auch schon, X2 heißt der dann, und der ist dann schon so ein hybrid-elektrischer, aber immerhin, ich meine, so ein großes Flugzeug allein, also hatte immer ein 11 Tonnen Startgewicht, ne? Rein elektrisch fliegen zu sehen, wenn es auch nur für eine halbe Stunde war.
Immerhin.
Das sieht doch ganz gut aus dann so.
Das nimmt tatsächlich mal Form an. Für deutsche Aircraft sicherlich was, wo sie hingucken, weil das ein Konkurrenzprodukt zumindest von der Größe ist.
Ja, also schauen wir mal. Ist natürlich von der Technologie was ganz anderes. Also deutsche Aircraft sagt natürlich jetzt wir machen jetzt Reinewerk SAF und das reicht dann erstmal. Ist wahrscheinlich der vernünftigere, sage ich jetzt mal, Ansatz für irgendwie das, was jetzt irgendwie möglich ist. Nichtsdestotrotz finde ich, zeigt das, dass also diese Startups jetzt zumindest so weit kommen, dass es irgendwie möglich ist, und die großen Hersteller kommen ja auch hinterher.
Ja.
Ne? Also diese, gerade auch diese Hybrid-Systeme aus Elektro und eben konventionellem Antrieb, so, das sind jetzt Sachen, wo auch ein Airbus oder ein Pratt & Whitney und sowas, die denken da auch alle drüber nach. Ob das vielleicht die Lösung sein könnte erstmal. Und ich sag mal, letztendlich hat es beim Elektroauto auch so angefangen.
Ne? Ja.
So, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Nachricht und auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, wir machen da mal noch auch ein Erklärvideo dazu. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Und ja, da werden wir mal sehen, wie das da weitergeht. Wir lassen euch natürlich auch, behalten euch da auch natürlich in der Richtung dann, ja, informiert, auf dem Laufenden. Gab ja schon mal ein Elektroflugzeug, ne? Die Alice, kannst du dich noch erinnern? Mhm. Aviation hießen die.
Ja.
Gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja. Das sollte aber viel kleiner sein. Das war auch wie so 9 Personen oder sowas und dann auch als Frachtversion oder so.
Ja, aber das
ich
ist
glaube,
ja,
die sind eigentlich nicht so wirklich an der Technik gescheitert, sondern irgendwie eher so aus ihren komischen, weiß nicht, Besitz-Finanzierungsverhältnissen oder sowas heraus, haben die sich irgendwann da überworfen mit den Investoren oder sowas. Und dann war das da irgendwie nichts mehr. Wobei natürlich ein 9-Sitzer nochmal ein ganz anderer Schnack als dann jetzt hier ein 30-Sitzer, den halt wirklich auch eine Airline dann in irgendeinem Regional- oder Zubringerverkehr auch nutzen kann. Anders als halt diese Kleinstflugzeuge, die ja eigentlich dann, ja, ne, wir hatten jetzt Winnie und so. Ja. Das ist natürlich auch ein Segment, ein neues Segment, aber das ist halt ein neues Segment, da weiß noch gar nicht, wie das funktioniert so richtig. 1000 neue tolle Ideen oder sowas, aber also mit 30-Sitzern kannst du halt auch irgendwie in den Hub reinfliegen und halt feeden oder so.
Ja. Das ist ja grundsätzlich, trennt sich denn da irgendwann immer die Spreu vom Weizen. Das sehen wir ja auf dem Drohnen- und Flugtaximarkt ja genauso, dass da meistens jetzt nicht unbedingt nur an der Technik scheitert, sondern eher an Investitionen und finanziellen, genau, an Geschäftsmodellen, an den Rahmenbedingungen, die auch vor allem im Flugtaximarkt noch überhaupt nicht offiziell geregelt sind. Und
Wie integrierst du das? Wie, genau. Wie funktioniert das dann so richtig wirtschaftlich? Eigentlich ja immer erst nur ohne Piloten. So, das ist halt im Moment noch alles nicht möglich und so weiter. Naja, egal.
Also wir können auf jeden Fall
schon alle Fälle geht's voran. Ja. Das finde ich total wichtig, weil ich sag mal, wenn das irgendwie losgeht, dann geht das halt im kleinen Segment los. Und dann, ja, es ist halt wirklich irgendwann, wenn da auf den Routen, wo jetzt, ich sage jetzt mal, die Eisenbahn oder das Auto normalerweise das Mittel der Wahl ist, kann dann auch wieder ein Flugzeug fliegen, wenn es dann elektrisch fliegt.
Ja. Wir können auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, Magazin kommende Woche wird auch unter anderem ein bisschen breiter dieses Thema aufgreifen, nämlich ein Interview nochmal mit dem Martin Gauss. Sein Name ist heute ja auch schon gefallen.
Mhm.
Da hat nämlich ja Gulf Air ja bei JetZero den Nurflügner in Auftrag gegeben.
Ja, noch so ein anderes Konzept.
Andrea Schwedt nochmal mit Martin Gauss getroffen und ganz explizit darüber gesprochen, was eben auch diese ganze Innovation in der Branche grundsätzlich so bereithält und was er dazu sagt und wie da Airlines und Industrie agieren. Also kommt nächste Woche.
Ja, zum Thema Blended Wing Buddy.
Ja,
haben wir auch ein Konzept. Und JetZero habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier.
Genau, nächste Woche außerdem im Magazin. Unser Kollege Andreas Seber-Young war bei Lufthansa unterwegs und hat Starlink getestet.
Ja, war auf dem
Erstflug.
Ne? Ja.
Das war also jetzt am Mittwoch diese Woche und nächste Woche Mittwoch kommt dann sein Flugbericht, sein Testbericht, der wahrscheinlich der ausgiebigste sein wird, den ihr online finden werdet, weil Andy nicht nur einen Speedtest mal mit einem Handy macht, sondern Andy sitzt mit vier Geräten gleichzeitig da,
ja,
und überstrapaziert das Internet.
Ja, Fun Fact, Switch hat nicht funktioniert.
Ja, Switch hat nicht funktioniert, aber er hat es auf jeden Fall auf Herz und Nieren getestet und ich glaube, er war schon ganz gut begeistert von Starlink, was er auch nicht zum ersten Mal getestet hat.
Ja, stimmt.
Grundsätzlich.
Air Force hat das auch schon mal.
Ja.
Naja. Okay, dann lass uns nochmal vielleicht, jetzt haben wir lang genug drüber angeteasert, nochmal über Vietnam Airlines sprechen.
Ja.
Also habe ich kein Video dazu gemacht.
Nee.
Weil, also ganz
ehrlich. Also es ist ja erstmal am Wochenende passiert, ne? Vergangenes Wochenende.
Genau, und wir waren zu faul. Wir waren nicht faul. Wir waren mit unserem Multimedia-Alex, den ihr ja auch alle kennt, der dann hier jetzt, also YouTube voranbringt, war beim Umzug, ne? Der ist jetzt nach Berlin gezogen. Also das Projekt läuft. Da konnten wir dann leider, hört sich doof an, aber ist so, da an dem Tag konnten wir leider kein Video aufnehmen. Aber ganz generell, ich weiß auch nicht,
hast du das wahrgenommen auch, als es kam? Nee,
pass auf, ich will mal was Generelles dazu sagen. Ich finde das eigentlich doof, dass auf YouTube immer nur Tod und Verderben läuft. Ne? Mhm. Hätten wir da ein Video gemacht, hätten wir wieder, weiß nicht,
paar hunderttausend Aufrufe
gemacht. Ne? Hier, Pascal hat ein Video gemacht, bestimmt bei 1 Million jetzt, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Und also eigentlich finde ich es total schade, dass halt gerade auch so diese ganzen Piloten und so, die es dann ja auch gibt, auch englischsprachig und so, das geht immer nur um Unfälle, beinahe Katastrophen, Dramen, Tod und Verderben.
Ja, da muss man vielleicht Pascal auch noch so ein bisschen rausnehmen, weil er auch sehr viel.
Pascal macht auch noch andere Sachen, aber im Großen und Ganzen.
Stücke macht, ne? Aber im Großen und Ganzen gibt es ja, du sagst es, vor allem viele englischsprachige. Ja. Auch da gibt es solche und solche, aber da gibt es natürlich vor allem ganz bekannte Leute, die halt nur auf solche.
Und die Thumbnails werden immer schlimmer und immer klickiger und immer, weiß nicht, mehr Feuer noch unter der Vietnam Airlines Maschine, wie sie KI generiert und wieder über den Flughafen München schraubt oder so. Also ich finde es ganz schlimm.
Ja, es ist ja nicht nur ein YouTube-Phänomen. Wir hatten es ja auch jetzt in der, also die Berichterstattung, die hat sich natürlich überschlagen, auch jetzt noch in den Tagen danach, wo dann auch irgendwelche selbsternannten Experten befragt werden und die sich dann da natürlich gerne hinstellen und die, ja, krasses möglichsten Wörter dafür wählen, eventuell zu beschreiben, was hätte passieren können. Und ja, natürlich hätte das ganz schlimm ausgehen können, wissen wir aber nicht und ist zum Glück ja auch nicht der Fall gewesen. Also es ist ja nicht passiert. Ja. Deswegen müssen wir nicht darüber sprechen. Wir können darüber sprechen, was da passiert ist und was
hat dazu halt führte. München da 4 Kilometer bauen.
Ja, und glücklicherweise ist da auch noch ein bisschen Wiese dahinter gewesen und glücklicherweise konnte die Maschine noch hochgezogen werden und hat es geschafft und gut ist. Und
so, ganz
jetzt müssen wir halt uns damit auseinandersetzen, was dazu geführt hat und das ist wichtig.
Ihr kennt das alle, die Videos habt ihr alle gesehen.
Ja.
Weiß nicht, brauche ich hier wahrscheinlich nicht mal nochmal einzublenden. Und ihr wisst doch alle, dass es jetzt schon die ersten paar offiziellen Aussagen dazu gibt. Aber dass das alles nichts ist, was irgendwie auch nur ansatzweise erklären würde, warum jetzt da vielleicht die Bremse angegangen ist und warum.
Ja.
Ne, also, und deswegen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man dazu so viel mehr
sagt. Ja, ich will da auch noch nicht viel von einem grundsätzlichen Boeing-Problem sprechen, denn das ist der erste Fall von der 787
in dieser Richtung. Es war wieder eine Boeing und dann so, oh Gott, das war wieder eine 787. Ja. Hey, vielleicht kommt zum Schluss raus, dass einer der Piloten irgendwie mit einem Fuß halb auf der Bremse stand.
Ja.
Also, ne? Also das ist, du weißt es nicht.
Nee.
Ne? Vielleicht kommt auch was ganz anderes raus. Meistens sind ja diese Unfälle, oder immer eigentlich sind diese Unfälle eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ne? Und dieses Mal hatten wir halt Glück, dass es in München einfach nicht nochmal 10 Grad heißer war.
Ja.
Ne? So, und also das ist, glaube ich, auch eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Und interessant war, dass dann ist die Lufthansa noch 2 Tage später.
Geschichten schreibt das Leben, oder?
Mit dem A380 zu früh aufgesetzt. Ja,
die hat dann auch nochmal gleich die Landebahnbefeuerung.
War das mit dieselbe Landebahnbefeuerung?
Es war dieselbe Bahn, aber nicht dieselbe Seite.
Also quasi dieselbe Start-Lande-Richtung, also quasi auf der anderen Seite.
Ja, genau.
Weil das wäre ja noch der Witz gewesen, wenn quasi Vietnam Airlines erstmal die Landebevölkerung abrasiert.
Ja. Und den Weg freigemacht,
damit die sozusagen Lufthansa die Landebevölkerung nicht trifft bei der frühzeitigen Landung.
Weil wirklich kurios, sorry,
wir machen uns wir machen darüber keine Witze. Ist alles beides sind es Vorfälle, die krass sind, die so nicht passieren dürfen. Auch bei der Lufthansa nochmal Glück im Unglück, aber die Maschine ist ja offensichtlich wohl dann auch nicht auf dem Rasen aufgesetzt, sondern irgendwie
auf dem Beton aufgesetzt.
Auf dem Betonbereich dann schon, aber halt auch viel früher, als es eigentlich hätte sein müssen und darf natürlich auch nicht passieren.
Ja, und Zusammenhänge gibt es da. Ich würde mal zu 99,9% sagen, nicht.
Nein,
das wäre also.
9, 9, 9, 9,
da ist jetzt nicht irgendwas 9, mit der Landebahn 9, 9, 9, kaputt, 9, 9, 9, irgendwie, dass die Maschinen da jetzt irgendwie zu spät abheben oder zu früh landen.
Nee, pass auf, der A380 hat auch im Landeanflug gebremst.
Ja.
Schon mal. Und deswegen.
Schon mal in die Eisen gegangen. Ein schlechtes Wetter Blödsinn. Deutet vielleicht ein bisschen darauf hin, wer weiß. Aber wir wollen auch nicht darüber spekulieren. Bleibt einfach cool. Der Flughafen München ist jetzt nicht unsicherer geworden. Das können wir euch auf jeden Fall mit auf den Weg.
Ja, da gab es eine Auflistung München,
mit den Unfällen, die es am Flughafen München in der Vergangenheit gab. Ey, komm, wo ist der Zusammenhang? Bitte.
Ja.
Also wirklich, ja. Also
nee, die haben das professionell gehandhabt. Je nachdem alles, was man sieht.
Ja.
Sogar, also der Flughafen und aber auch die Crew von Vietnam Airlines. Und es ist einfach.
Auch die Lufthansa-Crew.
Ist auch wieder einfach nur schade. Was man da dann wieder alles Komisches gelesen. Ja, dann haben sie zweimal versucht, den Anflug und so. Und ey, Bullshit.
Ja.
Sie sind einfach zweimal mit ausgefahrenem Fahrwerk am Tower vorbeigeflogen, auf das man im Fernrohr gucken kann, ob es die Reifen noch gibt.
Ja, ob es eindeutige Schäden gibt.
So, also das ist absolutes Standardprozedere. Auch das Thema hier Fuel Dumping war ja dann auch wieder ein großes. Siehst du, muss ich noch mit dir meckern, hast du eine Überschrift gewählt, wo irgendwie so oft wird in Deutschland irgendwie,
echt, ja?
Irgendwie und keine Ahnung, wird öfter abgelassen, als man denkt oder so.
Asche auf mein Haupt.
Ja, Asche auf dein Haupt. Nee, also das fängt damit an, dass die allermeisten Flugzeuge gar keinen Fuel ablassen können. Das können ja eigentlich nur Großraumflugzeuge, die halt tendenziell schwerer starten können, als dass sie landen können. Ne? Ja. Wo das Maximum Takeoff Weight über dem Maximum Landing Weight liegt. So. Ja. Und das passiert ja auch immer nur, wenn du quasi irgendwie voll betankt bist für eine Langstrecke oder sowas. Also richtig. Kleinere Flugzeuge können gar keinen
Kerosin. Ja, eine 737 kann das zum Beispiel nicht. Ja,
der 20 geht gar nicht. Ja. Ne? So, und dann wird das halt abgelassen, dass in bestimmten Gebieten, die dafür designiert sind, in bestimmten Höhen, die dafür vorgeschrieben sind, in die Flugsicherung räumt den Luftraum frei, dass da auch keiner durchfliegen kann und so weiter. Und dann kommen davon, und das ist also ja auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, unten auf dem Boden, also Elemente davon pro Quadratkilometer an, das macht überhaupt nichts mit der Umwelt. Und alles andere verdampft.
Ja, ja. Es gibt ja auch diese Urban Legend, dass ja Flugzeuge direkt vorm Landen auch noch irgendwie Treibstoff ablassen würden, auch alles Quatsch.
Nee, das gibt's sind nicht. Ja, das sind die Vortexes, die sich manchmal, also gerade so im Herbst oder sowas, irgendwie bei hoher Luftfeuchtigkeit, da an den Abrisskanten dann eben bilden. Das kennt man aber auch irgendwie vom Formel 1 gucken oder irgendwie sowas, ne? Dass du das auch manchmal siehst. Das sind einfach aerodynamische, komplexe Systeme, die dazu führen, dass das dann da quasi auskondensiert. Und also man muss ja auch mal drüber nachdenken, was sowas kostet, ne?
Ja, die machen also, das nicht freiwillig.
Man schmeißt ja jetzt nicht extra nochmal so ein bisschen Kerosin hinten
raus. Vor allem in der Situation, wo Kerosin gerade auch teuer ist. Da haben die sich nicht gedacht, ach komm. Ja.
Nein, es wird wirklich nur Kerosin abgelassen, wenn du quasi ansonsten Sorgen hast, dass du vielleicht nicht sicher landen kannst.
Genau.
Ne? Und in der Situation, wo du halt nicht dir sicher bist, wie sieht eigentlich mein Fahrwerk aus und du vollgetankt bist bis oben hin für irgendeinen Vietnamflug, da ist es schon nochmal intelligent, sich ein bisschen leichter zu machen, ehe man dann selbst auf eine 4 Kilometer Landebahn dann anfliegt.
Naja.
Und das haben die gemacht und haben es sogar geschafft, dann da noch abzurollen und so weiter, wobei man ja gesehen hat, was da für Schäden dann am Fahrwerk waren. Und dann wird das jetzt untersucht und dann wird man höchstwahrscheinlich dann relativ bald
einen Zwischenbericht geben. Also die BFU ist ja da jetzt auch federführend halt involviert, einfach weil es auf deutschem Boden passiert ist. Die Amerikaner, weil es ein Boeing ist und die Vietnamesen, weil es eine vietnamesische Fluggesellschaft ist, wirken mit.
Ist wie in jedem, wie bei jedem Flugunfall, ne? Dass es sozusagen darum geht, die technischen Hintergründe dazu herauszufinden. Geht nicht darum, auf mit irgendwem, ne, mit dem Finger die Schuldzuweisung. Das wäre dann, also in einem richtigen Unfall, wo dann auch Leute zu Schaden kommen oder so, wäre das dann Aufgabe der Staatsanwaltschaft.
Ja.
Aber das ist jetzt ja gar nicht so. Und jetzt geht es nur darum, dass man eben sicherstellt, dass sowas nicht nochmal passiert. Und dazu muss man natürlich wissen, was ist da passiert, und das werden die jetzt rausfinden. Und dann werden wir es irgendwann hier berichten.
Skurrile Meldung gab es auch noch von der Agentur, dass irgendwie der Vietnam Airlines Flug irgendwie am Montag von München nach Hanoi irgendwie verspätet war.
Oh, auch schon auf dem Vorflug war.
Ja. Nee, also jetzt 2 Tage danach, dann war die Maschine auch wieder verspätet. Weil Wetter, weil war schlechtes Wetter, stand dann später drin. Kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, macht man eine Meldung zu.
Naja,
ist halt Sommer.
Ja, ist halt Sommer. Ja, es ist irgendwie offensichtlich immer noch Sommerloch bei einigen.
So, wir haben es geschafft.
Sommerloch kann ich auch noch aus Toronto, Kanada eine schöne Geschichte mitbringen. Da war nämlich der ganz große Skandal, dass auf einem Porter Airlines Flug irgendwie die Maschine dann wieder zum Gate zurückdrehen musste vorm Start, weil da ein Kind partout sich nicht hinsetzen wollte, stand die ganze Zeit in seinem Sitz und die Eltern konnten das Kind nicht dazu bringen, sich hinzusetzen und die Crew konnte das Kind nicht dazu bringen, sich hinzusetzen und dann musste man halt umdrehen zum Gate, alle Menschen mussten aussteigen und das war ein großer Skandal in Kanada, wie das dann passieren kann.
Und warum wollte sich das Kind nicht hinsetzen?
Weil es ein Kind ist und offensichtlich auf Autorität scheißt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Hat wirklich, ja. Oder hat das einfach nur irgendwie Angst oder so?
Also es wirkte wohl nicht nach Angst, sondern es hat einfach Spaß an der Freude gehabt.
Ja.
Waren alle natürlich sehr sauer drüber.
Aber auch so dreht sich die Welt weiter.
Ja. Und es gab noch auch noch eine große Story, lese ich hier gerade, dass ein ehemaliger Flugbegleiter glaube sogar von Air Canada, irgendwie sich halt bei 3 verschiedenen Fluggesellschaften quasi einen Mitarbeiterausweis besorgt hat und über Jahre hinweg halt auf Company-Kosten dann da die Welt erkundet hat.
Mhm. Aber der war bei keiner dieser Airline wirklich
angestellt. Der war dann bei keiner dieser Airline angestellt, aber hat es irgendwie offensichtlich gut verkaufen können und hat dann mit seinem Mitarbeiterausweis, keine Ahnung, wie das alleine ausreicht, sich so Flüge zu buchen über die ganze Welt, aber hat offensichtlich geklappt.
Naja, dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja nun nicht mal 1970 bei Catch Me If You Can.
Ja, also da konnte man es ja irgendwie noch nachvollziehen, wie das klappen konnte, aber ey, keine Ahnung, scheint irgendwie offensichtlich zu funktionieren.
Ja, also wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja. Schreibt auch sonst gerne in die Kommentare, was immer ihr möchtet. Ihr wisst, ich verpiss mich nach Lappland, deswegen ich will keine Geburtstagsgrüße in den Kommentaren.
Doch, schickt mal ganz viele Geburtstagsgrüße. Ich lasse mir das alles zukommen. Lass es
und
ich schicke das David alles weiter. Nee,
ich feiere ungern meinen Geburtstag.
Mach mal.
Ich feiere wirklich ungern meinen Geburtstag. Und wir haben es geschafft, trotz Sommerloch über eine Stunde Podcast zu machen. Ich glaube, jetzt reicht's aber auch.
Jetzt kommen wir natürlich zum KI-Song der Woche und ich muss ganz kurz noch hinleiten. Wir schließen den Kreis zu Rush. Die Band hat nämlich einen kleinen Luftfahrtbezug in einem Song.
Ja.
Und den kannst du dir sogar selber jetzt erläutern oder erklären. Wie lautet denn der 3-Letter-Code von Toronto Pearson?
Ach komm, keine Ahnung.
Weißt du nicht?
Nee.
Drei-Letter-Codes in Kanada, wie fangen die immer an?
Mit dem Y.
Ja. Okay, und der von Toronto Pearson ist YYZ, YYZ. Und der Morse-Code, der lautet so. Und daraus haben Rush einen Song gemacht. Aus diesem Morse-Code haben sie den Rhythmus aufgegriffen und haben einen Song gemacht. Und das habe ich in meiner Idee zu den KI-Song der Woche aufgegriffen und habe BER als Morse-Code genommen und habe das in die KI gegeben und habe einen Song draus machen lassen. Es ist leider nicht so rushig geworden, wie es mir gewünscht hätte. Aber kleine Hommage an Rush und kleine Hommage an den BER.
Und an alle, die Morse-Code können.
Und ja, genau.
Viel Spaß dabei. Ah, ich muss ja wieder hier.
Ach ja, du musst Lichteffekte machen.
Willst du wieder hier?
Ach, mach mal.
Im Takt drücken? Wo ist denn der Morsecode?
Das ist ja, glaube ich, da. Er ist natürlich versteckt hier.
Also an alle, die Morse-Codes können.
Ja.
Singen sie auch noch oder ist das komplett ein Morse-Code?
Der Originalsong von Rush, YYZ, ist ein Instrumental und hier ist es auch ein Instrumental. Und natürlich 1:1 bleiben. Also dementsprechend kein Text heute. Können wir heute mal rüberlabern, wie wir wollen.
Echt?
Ja.
Wie mache ich das dann mit dem Text zum Mitsingen? Schreibe ich nur den Morse-Code.
Der Morse-Code drin, ja genau.
Leute, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir.
Ja.
Wir haben es ohne Klimaanlage versucht. Meine Güte,
es ist echt warm. Wird jetzt doch ein bisschen warm,
ne? Da dachte man, 19 Grad draußen reicht, ne? Aber nee.
Ich glaube, heute ist auch wärmer wieder, oder?
Ich weiß nicht. Also ich freue mich jetzt auf 15 Grad und Regen.
Ich freue mich, dass du weg bist wieder für eine Woche. Habe ich wieder meine Ruhe.
Genau. Und nächste Woche,
ihr
wie gesagt,
eure Ruhe
der
vor
Deep Dive zum Thema CO2, Klima, Lügen und so weiter mit dem Dr. Klaus Radermacher und mir.
Viel Spaß und danach sind wir wieder dabei.
Bis dann. So, jetzt nochmal ordentlich hier.
Raste aus.
Hallo. Schalt auf mich.
Ich glaube, du bist auch schon scharf.
Bumm, bumm. Ich bin immer scharf.